Inzwischen ist das wirklich ein großes Thema, auch in Schwangerschaft, Geburtshilfe und frühkindlicher Entwicklung. Und warum hat sich das so entwickelt? Weil wir inzwischen so erkannt haben und so viel gute Forschungsergebnisse haben, dass wir sehen, wenn sich so etwas wie ein sicheres emotionales Band, ein sicheres Fundament von Bindung zwischen Eltern und Kind entwickelt, dann hat das enorme Vorteile für die weitere Entwicklung, für die körperliche Entwicklung, die soziale Entwicklung, die emotionale Entwicklung.
Herzlich willkommen bei Kleines Wunder, große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela Niedermeier-Mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. Sichere Bindung von Anfang an. Wie entsteht dieses unsichtbare Band denn schon in der Zeit der Schwangerschaft? In dieser Folge spreche ich mit Karl-Heinz Briesch, er ist Arzt, Kinder- und Jugendpsychiater. Und ich spreche mit Maria Reiter-Horngacher, sie ist Physiotherapeutin, Bindungsanalyse- und Babytherapeutin. Wir reden über Bindung und was Bindung wirklich bedeutet und warum sie nicht austauschbar ist. Sie beginnt früher als viele denken, nämlich schon in der Schwangerschaft. Maria nimmt uns mit zu den Wurzeln der Verbindung und sie erklärt uns, wie Urvertrauen entsteht. Karl-Heinz Briesch zeigt uns, was sichere Bindung im Alltag bewirkt, nämlich bessere Emotionsregulation, mehr Empathie und ein stabiles Fundament für Lernen und Beziehungen. Und falls du dir jetzt denkst, ich war in der ganzen Zeit der Schwangerschaft so im Stress, kann man diese Verbindung denn auch später entwickeln? Ja, die gute Nachricht, Nachnähren ist möglich. Herr Briesch, über Bindung wird ja viel gesprochen, doch was bedeutet Bindung überhaupt?
Ja, Bindung hat der Begründer der Bindungstheorie, John Bowlby, in den 60er Jahren in London mal gesagt, Bindung ist so ein unsichtbares emotionales Band, das zumindest mal zwei Menschen, es können auch mehr sein, über Raum und Zeit miteinander sehr spezifisch emotional verbindet. Also nochmal langsam. Das heißt, es gibt zwei Menschen, die miteinander ein emotionales Band knüpfen, über das sie sich emotional verbunden fühlen. Das kann eben so zwischen Mutter und Baby, zwischen Vater und Baby sein oder auch zwischen den Eltern natürlich oder zwischen Freunden. Menschen, die uns emotional ganz wichtig sind. Und dieses emotionale Band, diese Bindungsbeziehung, wie wir auch sagen, ist sehr spezifisch. Das heißt, man kann Bindungspersonen, mit denen wir so spezifisch besonders emotional verbunden sind, nicht einfach mal schnell ersetzen und sagen, ach, du hast gerade keine Zeit oder du bist jetzt gerade nicht da, Mama oder Papa, dann würde das Baby nicht sagen, dann nehme ich halt die nächste Mama, die vorbeikommt oder die nächste Person. Nein, Bindung ist spezifisch. Das heißt, wir wollen mit diesen spezifischen Personen uns dann emotional austauschen und mit denen in Kontakt sein.
Mhm. Und Maria, die Frage an dich, warum ist Bindung so wichtig?
Weil es den Menschen von Anfang an nämlich Sicherheit und Orientierung gibt und einfach eine große Auswirkung hat, weil sie beeinflusst, wie wir uns selber wahrnehmen und auch dann später, wie wir Beziehungen gestalten. Sichere Bindung, das unterstützt emotionale Regulation und ist auch ein Anteil an der psychischen Gesundheit. Und die frühen Bindungserfahren, die, was wir auch im Mutterleib schon erleben, die wirken auch prägend auf Stressverarbeitung fürs ganze Leben sich aus. Und deshalb ist für mich Bindung eine ganz zentrale Grundlage für eine gesunde Entwicklung wie die ganze Lebensspanne hinweg.
Inzwischen ist das wirklich ein großes Thema, auch in Schwangerschaft, Geburtshilfe und frühkindlicher Entwicklung. Und warum hat sich das so entwickelt? Weil wir inzwischen so erkannt haben und so viel gute Forschungsergebnisse haben, dass wir sehen, wenn sich so etwas wie ein sicheres emotionales Band, ein sicheres Fundament von Bindung zwischen Eltern und Kind entwickelt, dann hat das enorme Vorteile für die weitere Entwicklung, für die körperliche Entwicklung, die soziale Entwicklung, die emotionale Entwicklung. Kinder, die bindungssicher sind, können Stress besser bewältigen. Sie haben bessere Bewältigungsmöglichkeiten. Sie können sich viel schneller Hilfe holen, bei Bindungspersonen zum Beispiel. Sie können aber auch Konflikte mit anderen prosozialer lösen. Sie diskutieren, sie suchen gemeinsame Lösungen, die auch Kompromisse beinhalten. Sie können auch sehr gut schon die Perspektive, Gefühle, Gedanken und Handlungsabsichten von anderen im Kindergartenalter zum Beispiel nachvollziehen. Verstehen, warum das beste freundschaftliche Kind mit ihnen jetzt nicht Lego spielen will, sondern andere Ideen hat. Und dann fangen sie an zu diskutieren, ohne dass sie sagen, du bist doof, du bist nicht mehr mein Freund. Sondern sie können sich dann in dessen Schuhe hineinstellen und sagen, aha, du hast ganz andere Ideen, wie sehen die aus? Können wir da jetzt miteinander was finden, was wir gemeinsam machen wollen? Oder spielen wir erst das und dann das? Das sind wunderbare Eigenschaften. Und diese Kinder sind dann auch schon im Kindergartenalter, Grundschulalter viel empathiefähiger. Also eine sehr spezifische menschliche Fähigkeit. Aber auch sowas wie Sprachentwicklung, Lernentwicklung, Gedächtnisleistung, Kreativität, Flexibilität, Probleme zu lösen, Problemlösungen neu zu entdecken, was zu erfinden, geht mit sicherer Bindung viel, viel leichter, als wenn Kinder unsicher gebunden sind oder gar Störungen, Probleme in der Bindung haben.
Ich verstehe. Wie kann man eine gesunde und gute Bindung denn schon in der Schwangerschaft fördern?
Bindung in der Schwangerschaft fördern. Da gibt es viele Wege. Und ich arbeite heute mit einem Konzept, das nennt sich vorgeburtliche Bindungsförderung. Und da geht es so darum, den Frauen zu begegnen. Erst einmal wirklich mit Herzen zu begegnen, so mit ihrer Geschichte, die sie selber haben. Weil ich sage immer, wenn ein Baby im Bauch der Mama wachsen darf, dann ist es auf einer Reise ins Leben. Und eine Mama ist auf einer Reise im Leben. Und gleichzeitig erinnert sich das Hirn aber an die eigene Reise ins Leben. Und so gilt es, eine Frau als schwangere Frau zu erfassen, so wie war denn ihre eigene Erfahrung in der eigenen Schwangerschaft oder die Erfahrungen der Mama in der Schwangerschaft von der Oma. Und mit dieser Geschichte sie wahrzunehmen und fühlen und verstehen, wie es ihr geht, um dann einfach auch zu verstehen, wie es dem Baby geht. Und da gibt es bei dieser Methode sogenannte Babystunden, wo man mit der Wahrnehmung sich versucht, die Welt des Babys vorzustellen. Wo man wirklich die Gebärmutter wahrnimmt in Bildern, in Vorstellungen, in Träumen. So die Welt des Babys betritt und versucht, sie zu fühlen. So das Baby lernt und spürt, die Mama versucht, mir wahrzunehmen. Und das ist schon für mich ein riesengroßer Step, wo Bindung entstehen darf.
Die Mütter machen das von sich aus. Zum Beispiel mit dem Baby emotional eine Zwiesprache zu führen, sich auf das Baby einzustellen, mit dem Baby emotional in der Fantasie in Kontakt zu gehen, auch wenn das noch so klein ist und da in der Gebärmutter jetzt erstmal noch gar nicht so spürbar ist. Das wird natürlich, wenn die Kindsbewegungen auftauchen, dann schon ganz anders und die Ultraschallbilder viel deutlicher werden. Dass all diese emotionalen Geschichten sehr hilfreich sein, dass die Mutter sich bindungsmäßig emotional auf das Kind einlassen kann. Und das stärkt dann auch schon die Bereitschaft, das Kind anzunehmen, auf den Arm zu nehmen, zu begrüßen, wenn es der Mutter vielleicht nach der Geburt in den Arm gelegt wird.
Wir können also die Bindung in der Schwangerschaft fördern und es ist sogar sehr wertvoll, das zu tun. Welche Rolle spielen denn die Hormone in Bezug auf Bindungsaufbau? Gibt es Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, die uns da Erklärungen liefern?
Die Neurowissenschaften, also das ist ja eh schon bekannt, diese Botenstoffe, dass die wichtig sind, die Oxytocin-Ausschüttung oder natürlich die Endorphin-Ausschüttungen. Das sind einfach Botenstoffe, die durch frühe Bindungserfahrungen entstehen können. Und überhaupt das Fühlen eines Kindes, das Fühlen, das Wahrnehmen der Babys, hat natürlich auch eine Auswirkung auf das emotionale Anteile des Gehirns.
Wir wissen aus vielfältigen Studien, dass das Stresshormon der Mutter, das Cortisol, dass das zum Teil plazentagängig ist, wie wir sagen. Das heißt, das geht durch den Mutterkuchen hindurch zum Baby und dass in den ersten zwei Dritteln der Schwangerschaft es ein ziemliches Gleichgewicht gibt zwischen dem Stress, den die Mutter erlebt und der Menge an Stresshormon, dem Cortisol und dem Stresshormon, den das Baby dann hat. Also hat die Mutter großen Dauerstress, dann hat sie viel Stresshormon Cortisol, das braucht sie auch, um den Stress gut zu bewältigen. Aber ein ganzer Teil von diesem Cortisol geht dann auch zum Baby und dann hat auch das Baby höhere Spiegel von Cortisol im Blut. Sodass beide, Mutter und Kind, immer ganz ähnliche Spiegel haben. Hat die Mutter dann eine Phase von Ruhe und Entspannung und das Hormon, das Stresshormon sinkt sich und geht runter, dann passiert das auch bei dem Baby. Also die sind da, wie wir sagen, wie verbundene Röhren. Das heißt, wenn auf der einen Seite der Spiegel steigt, steigt er auch beim Baby und umgekehrt. Und das Baby kann das aber nicht beeinflussen, sondern nur die Mutter. Das heißt, das Baby kann seinen Stressspiegel und seine Stresshormone selber gar nicht senken, sondern ist davon abhängig, was bei der Mutter passiert. Nun sind wir Menschen durchaus für Stressspitzen geschaffen, also mal kurz Stress zu haben, sehr aufgeregt zu sein, wow, und wirklich im Extremstress zu sein. Dafür sind wir gemacht. Also wenn Sie an alte Zeiten denken, dass wir vor einem Säbelzahntiger vielleicht davonlaufen mussten, dafür waren wir gemacht. Und wenn wir Glück hatten, sind wir dem entkommen. Aber unser Körper ist nicht gut gemacht für Dauerstress. Also wenn die Mutter beruflich in der Partnerschaft oder auch weil das Baby sich vielleicht nicht so entwickelt, wie alle erwarten, plötzlich Ängste auftauchen, dann steigt der Stress bei der Mutter und zwar nicht nur mal für eine Situation oder für einen Tag, sondern auf Dauer. Und wenn der Stress auf Dauer steigt, dann haben wir Dauerstress beim Baby und hohe Hormone auch bei dem Baby. Und das ist dann nicht gut für die Gehirnentwicklung des Babys. Dann haben wir Probleme mit der Gehirnentwicklung, weil natürlich, das wissen wir wiederum, das Cortisol sich nicht positiv, sondern eher hemmend oder sogar ein bisschen zerstörerisch auf die Gehirnnervenzellen auswirken kann. Das hätten wir nicht so gerne. Also das Baby braucht Stress, das braucht auch Cortisol, aber nicht dauerhaft, sondern es braucht immer einen Wechsel zwischen Aufregung, Entspannung, Anspannung, Wiederentspannung. Also damit sind wir ganz gut unterwegs.
Das bedeutet also, dass die Babys in der Zeit im Mutterleib auch lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und wichtig ist, wenn ich Ihnen zuhöre, dass die Schwangeren auch immer wieder zur Ruhe kommen können.
Ja, also wenn das Baby sozusagen erlebt, heute hat die Mama einen ganzen stressigen Tag gehabt, aber jetzt kommt sie nach Hause und jetzt kommt Zeit und Entspannung und Ruhe und sie sagt, ach, jetzt gehe ich noch spazieren und entspanne mich oder lege mich in die Badewanne und entspanne mich oder tue etwas für mich, was mir gut tut im Sinne von Entspannung. Das ist ja sehr individuell und unterschiedlich und das machen die Partner vielleicht sogar, die Eltern sogar zusammen und genießen das, jetzt ist Feierabend und können wir mal durchatmen und verschnaufen, dann schnauft auch das Baby durch und sagt, super, jetzt ist aber mal Ruhe angesagt, wie schön. Und wenn die Eltern dann zum Beispiel noch das machen, was wir Babyzwiesprache nennen, dann wäre das ganz wunderbar. Wenn wir Eltern in unseren Präventionskursen, zum Beispiel in den SAFE-Kursen, SAFE steht für sichere Ausbildung für Eltern, vorbereiten und begleiten, dann üben wir schon in der Schwangerschaft diese sogenannte Babyzwiesprache. Da leiten wir Eltern an, dass sie sozusagen sich in ihrer inneren Fantasie vorstellen, sie würden eine kleine innere Reise machen, so beim Einatmen durch ihren Körper reisen bis zur Gebärmutter im Unterleib. Und dann dem Baby Hallo sagen, um sich vielleicht mit dem Baby für eine kleine Zwiesprache in der Gebärmutter zu treffen. Alles in der Fantasie. Und dann können die Mutter und dann kann der Vater sich vorstellen, dem Baby auch das eine oder andere zu erzählen, wie der Tag war und was einen beschäftigt und was heute los war und hören, was das Baby einem vielleicht erzählt, was es gerade bewegt und beschäftigt und wie es ihm gerade mit der Entwicklung geht. Das ist alles in der Imagination, in der Fantasie. Das Baby spricht nicht mit der Mutter. Aber wir wissen, dass das sozusagen die emotionale innere Einstellung, den emotionalen Kontakt, sich mit dem Baby fühlen, mit dem Baby identifizieren, für das Baby sorgen, dass das enorm dadurch wächst. Und wir wissen, dass solche Eltern dann auch, wenn sie das Baby öfters so in der Zwiesprache haben, wenn es bei der Geburt ihnen in den Arm gelegt wird, das Gefühl haben, ach, ich kenne mein Baby schon, ich konnte es ja kaum erwarten.
So ist dieses Einfühlen und mit dem Baby im Bauch schon in Kontakt zu treten hilfreich auch nach der Geburt, dass die Eltern und das Baby es leichter haben, sich aufeinander einzustellen.
Ja, das heißt, die Eltern nehmen dann freudiger ihr Kind auf den Arm und es gibt so ein Gefühl, wie gesagt, wir kennen uns schon und die sprechen dann eher mit dem Kind, berühren es eher und sind emotional, obwohl sie ihr Baby ja genauso wenig kennen wie jemand anders, sind sie emotional in ihrem inneren Gefühl mit dem Baby schon vertraut.
Wir begegnen ja auch oft dem Irrglauben, dass der zweite Elternteil in der Schwangerschaft gar nicht so wichtig sei.
Alles das, was wir besprochen haben, außer dass der Papa kein Baby im Bauch hat, gilt auch für den werdenden Vater. Also sich emotional auf das Baby einzustellen, einzulassen, eine innere Zwiesprache zu machen. Und wir haben in diesen Safe-Kursen Eltern, sprich Väter, die dann sehr genau berichten, wie sie sich wirklich vorgestellt haben, sie hätten selber eine Gebärmutter. Also in der Imagination wäre das ja möglich. Und sie treffen sich bei ihrem Baby in ihrem Bauch, in der Gebärmutter und halten Zwiesprache und sind vollkommen emotional überwältigt, weil sie zum ersten Mal sich wirklich vorstellen, oh mein Gott, da ist ja tatsächlich in einer Gebärmutter ein kleines lebendes Wesen, was daran wächst, im eigenen lebenden Körper der Mutter, also in einem menschlichen Körper wächst ein anderer kleiner Mensch heran. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre, also es gibt's ja gar nicht. Und dann sind sie so überwältigt, weil sie zum ersten Mal wirklich die Dimension dieses wundersamen Prozesses anfangen zu erahnen, den die Mutter ja jeden Tag leibhaftig, körperlich spürt.
Der Papa spielt natürlich eine große Rolle. Immer mehr kommt da das Bewusstsein für den Vater in der pränatalen Bindung. Der Papa kann helfen, das soziale Feld der Mama zu unterstützen. Er kann es Sicherheit geben und er kann einfach sehr aktiv mitarbeiten, um einfach die Schwangerschaft zu unterstützen. Da gibt es viele Rituale, Begrüßung in der Früh oder am Abend und auch das gemeinsame Atmen. Ich habe einfach gelernt in meiner Praxis, wenn Papa und Mama einfach die Hand am Bauch legen und gemeinsam atmen, dass das Baby den Papa viel mehr schon auf dieser Ebene wahrnimmt, weil es ist eine andere Atmung und eine andere Hand, die berührt. Dann können auch Väter einen inneren Dialog machen, wie sie innerlich mit dem Baby reden. Das ist auch schon eine Vorstellung für die Beziehung, die danach kommen kann. Sie können einen Brief ans ungeborene Baby schreiben. Sie können den Bauch streicheln. Sie können Dankbarkeitsübungen machen. Da gibt es so viele Ebenen, wo es eine sehr, sehr große Wirkung haben.
Wir haben zuvor schon vom Stress in der Schwangerschaft gesprochen, wie er sich auf das Baby auswirkt. Welche Belastungen können die Bindung zum Baby denn gefährden, abgesehen von anhaltend hoher Stressbelastung?
Die Belastungen, die die Bindung gefährden können. Ja, das ist eine komplexe Frage, weil natürlich gehört zu Belastungen ein anhaltender Stress, psychische Belastungen, traumatische Erfahrungen oder fehlende Unterstützung oder auch körperliche Belastungen. Also Belastungen gibt's viel, aber wir sind in einer Zeit gelandet, wo viel von den Frauen auch gefordert wird und erwartet wird. Und in meiner Erfahrung ist es dann nicht so, dass Belastungen die Bindung automatisch beeinträchtigen, sondern das Entscheidende für mich ist, wie bewusst eine Frau ihre Situation wahrnimmt und mit dem umgeht, was sie bewegt. Ich erlebe immer wieder, dass Belastungen dann Wirkung verlieren, sobald sie ausgesprochen und einfach innerlich anerkannt werden.
Das ist also ein wichtiger Punkt, Maria. Für das Ungeborene im Bauch ist es ein Unterschied, wenn ich als Mama ehrlich bin mit dem, was gerade bei mir los ist.
Ja, genau. Und den Belastungen einen Raum geben. Das scheint manchmal so, als wäre, wenn die Belastungen einen Raum haben, als ob die Babys irgendwie spüren, das hat einen anderen Raum, das betrifft mich gar nicht, die Mama nimmt es für sich wahr, die Mama lernt, aber ich bin damit eigentlich gar nicht betroffen. Es wäre, wenn das Baby dadurch einfach lernt, da ist zwar sehr viel Dynamik da draußen, aber ich darf in mir drinnen, in meiner Welt, in meiner Gebärmutter, trotzdem in Ruhe weiter wachsen ins Leben.
Wir haben jetzt von der Zeit der Schwangerschaft gesprochen. Herr Briesch, was können wir tun, um diese Bindung und Verbindung zu stärken, wenn das Baby dann da ist?
Ja, wenn das Baby da ist, ich gehe noch einen Schritt zurück. Wenn es auf die Geburt zugeht, dann wissen wir, dass es sehr hilfreich ist, für den Moment des ersten Kontakts und der Bindungsaufnahme nach der Entbindung noch im Kreißsaal oder in den ersten Stunden, dass die Mutter gut unterstützt und begleitet wird. Weil natürlich ist von all dem, was Schwangerschaft ausmacht, in der Regel die Geburt für die Mutter schon sozusagen mit dem größten Stress verbunden und auch für das Baby mit dem größten Stress verbunden. Dazu ist nochmal wichtig, dass im letzten Drittel der Schwangerschaft hat das Baby eine eigene Stressregulation. Das heißt, die Gebärmutter dichtet sich sozusagen mehr ab und das Stresshormon der Mutter bleibt ihr Hormon und das Baby produziert selber Stresshormone und hat seine eigene Stresshormonregulation. Also im letzten Drittel ist das sozusagen quasi schon geschützt, weil natürlich der Stress, der dann am Ende der Schwangerschaft mit der Geburt auf das Baby zukommt, ist der größte Stress, den das Baby in der Regel bis dahin dann erfahren wird. Geburt ist stressig für Mutter und ist stressig für das Baby. Ganz klar. Jetzt wissen wir, dass wenn eine liebevolle Person die Mutter begleitet, unterstützt, in der Geburtssituation dabei ist, das kann der Partner oder die Partnerin sein. Und wir wissen aus der Forschung, dass das sehr hilfreich ist, weil dann die Geburt einfacher geht, weniger Schmerzmittel, weniger Komplikationen, weniger Kaiserschnitte. Und der Erstkontakt im Kreißsaal, das Kind zu begrüßen, auf den Arm zu nehmen, anzufangen, mit dem Baby zu sprechen, es zu berühren, es anzuschauen, mehr vom Baby zu berühren, mit feinfühligen Interaktionen, dass das alles viel, viel besser gelingt, alleine wenn es gute emotionale Unterstützung für das aktivierte Bindungsbedürfnis der Mutter dann unter der Geburt gibt.
Also wenn ich Ihnen zuhöre, bedeutet das auch, es ist während und nach der Geburt sehr, sehr wichtig, die Gebärende, die Mutter gut zu unterstützen und auch mitzuwirken, dass sie sich emotional sicher fühlen kann. Das fördert die Bindung.
Absolut, weil die Geburt und all das, was da sozusagen in den Wehen, wow, der Mutter natürlich große Aufregung und Stress macht, macht auch Angst. Oh Gott, was passiert hier eigentlich jetzt? Wie geht das? Und je mehr die Mutter von jemandem, der ihr vertraut ist oder der das fein macht, sie begleitet, unterstützt, beruhigt, hält, sogar mit Körperkontakt und dergleichen, umso weniger Stresshormone werden ausgeschüttet bei der Mutter, umso ruhiger fühlt sich die Mutter. Und das scheint doch sehr bedeutungsvoll zu sein für den Erstkontakt dann auch und dann auch das Emotionale im Kreißsaal schon. Ich will Ihnen kurze Geschichte erzählen, wie das Ganze mit dem sogenannten Bonding-Konzept entstanden ist, was da dann stattfindet. Früher wurden Babys ja nach der Geburt alle von der Mutter getrennt. Die wurden ihr vielleicht noch gerade gezeigt, dann wurden sie gewickelt und kamen dann in den Kreißsaal. Und die Mütter haben die Babys ja dann nur kurz zum Stillen bekommen und dann kamen sie wieder weg. Gab es ja in jeder Kinderklinik oder in der Geburtsklinik gab es große Säuglingszimmer, wo alle Babys von Säuglings- und Krankenschwestern versorgt wurden und dergleichen. Dann gab es zwei amerikanische Kinderärzte. Klaus hieß der eine und Kennel der andere. Und die hatten Forschungsprojekte, um zu studieren, wie in anderen Ländern, unter anderem zum Beispiel in Guatemala, in Mittelamerika, wie dort Frauen entbinden, wie dort die Entbindung verläuft und der Erstkontakt mit dem Baby und dergleichen. Und da sind sie nach Guatemala gefahren mit einer ganzen Gruppe von Studentinnen und Studenten und haben dann da Forschung zu gemacht. Und dann lagen oft da viele Frauen auch auf dem Gang und kamen da ganz alleine, hatten niemanden, der dabei war, von weiß Gott woher. Und dann haben die Studenten in der Zeit gehabt und haben sich zu denen gesetzt und haben mit denen geredet. Und manche Frau hat dann auch gesagt, oh, kommst du mit in den Kreißsaal? Ich habe so Angst, was jetzt passiert. Dann sind die Studentinnen mitgegangen und sind bei der Geburt dabei geblieben und haben sie unterstützt. Und eines Abends saßen die zusammen und haben sich ausgetauscht, die Studierenden, und hatten den Eindruck, es könnte sein, so wie das aussieht, dass die Frauen, die von uns begleitet werden, mit denen wir sogar mit in den Kreißsaal gehen, dass die leichter entbinden, dann gehen die Entbindungen schneller, die haben weniger Schmerzmittel und die sind so intensiv mit ihrem Baby nach der Geburt im Kontakt, ganz anders als die anderen Mütter, die wir nicht begleiten, die wir einfach nur im Kreißsaal sehen und gucken, wie sind die mit ihrem Baby dann im Kontakt. Und dann haben sie das Klaus und Kennel, also ihren Forscherchefs, erzählt. Und diese beiden Männer haben gesagt, oh, das könnte interessant sein, das müssten wir jetzt genauer untersuchen. Und haben dann sozusagen wirklich genaue Studien dazu gemacht, indem sie die Frauen per Zufall aufgeteilt haben. Die einen bekamen Unterstützung, die anderen nicht. Und dann haben sie genau die Erstkontaktsituation im Kreißsaal untersucht. Und tatsächlich hat sich, was per Zufall beobachtet war, sozusagen dann in vielen verschiedenen Studien bewahrheitet. Das hat dazu geführt, dass Klaus und Kennel, zwei Männer, um die Welt gereist sind, wie zwei große, wirklich Missionare mit Missionsauftrag, und haben wirklich als auch Väter, selbst Väter, dafür gekämpft, dass die unsagbare Kreißsaalpraxis, dass Kinder nach der Geburt von ihren Müttern getrennt wurden, dass das aufhört, dass es eine Begleitung vor der Entbindung, unter der Entbindung braucht, danach, und dass Babys immer bei den Müttern bleiben sollen können müssen, wenn es nicht wirklich akut medizinische Gründe gibt, warum ein Baby jetzt medizinisch behandelt werden muss. Das heißt, sie haben dieses Konzept dann Bonding genannt, Da ist der Begriff überhaupt entstanden. Das heißt Bonding, dass die Mutter emotional im Kreißsaal mit ihrem Kind intensiven Kontakt aufnehmen kann und dass dann auch die Bindung des Babys an die Mutter sich entwickeln kann, weil die Mutter jetzt sagt, ich bin da und ich sehe dich und geht feinfühlig mit dem Baby um und dergleichen. Sie haben sich dann für das Rooming In eingesetzt, dass also die Mütter ihre Babys entweder bei sich im Bett haben oder dass das Bettchen am Bett der Mutter steht. Das war ja früher alles gar keine Praxis.
Ja, genau. Maria, gibt es denn auch Missverständnisse in Bezug auf Bindung?
Ein häufiges Missverständnis ist, die Annahmebindung müsse sich sofort sehr stark anfühlen. Und die Eltern meinen dann, dass sie etwas falsch machen, wenn sie nicht gleich eine intensive Nähe haben. Und da ist mein Ansatz, wirklich, Bindung darf wachsen. Und es ist so ein individuelles Wachsen in jeder Familie, in jeder Mama, mit jedem Baby. Und diese Individualität, die darf sein, weil genau die macht dann für mich die Qualität der Bindung aus. Und manche Eltern, das finde ich auch oft so ein bisschen Druck, der entsteht, die glauben dann, dass pränatale Bindung bedeutet, ständiges Glück oder positive Gefühle zu haben. Und das ist natürlich nicht, weil das ist nicht das Leben. Das Leben ist immer eine Welle mit Auf und Ab.
Genau, diese Wellen. Also ist Bindung eine sehr individuelle Entwicklung. Bindung ist nicht sofort auf Knopfdruck da. Und das führt auch zu einer Frage, die oft gestellt oder auch diskutiert wird. Gibt es denn eigentlich Unterschiede in der Bindung, wenn ein Kind durch künstliche Befruchtung entsteht?
Grundsätzlich gibt es keine Unterschiede in der bindungssicheren Entwicklung, die möglich ist, ebenso nach IVF und anderen Formen von künstlicher Befruchtung. Es kommt immer sehr darauf an, wie Eltern selbst emotional die IVF verarbeitet haben, was das für sie heißt, was das für sie bedeutet, also Mütter wie Väter. Und was wir erleben, ist, dass wir Mütter sehen, die jetzt nach IVF eine sich gut entwickelnde Schwangerschaft erleben können, Gott sei Dank, aber schon 2, 3 Kinder verloren haben durch frühere IVFs, die dann mit einer vorzeitigen Ende der Schwangerschaft leider traurig zu Ende gegangen sind. Und wenn diese Abschiede schon, die früher passiert sind, die Verluste von Kindern in der Schwangerschaft, wenn die nicht gut betrauert und verabschiedet sind, dann tauchen oft Trauer und Schmerz und Angst und Sorge während der jetzt laufenden Schwangerschaft wieder auf. Und sogar auch nach der Entbindung wieder auf, mit erneut der Angst, jetzt auch dieses Kind könnte, obwohl es jetzt geboren ist, obwohl es lebt, natürlich verloren gehen durch Unfall, durch plötzlichen Kindstod. Sprich, die Angst und gekoppelt noch mit Trauer von früheren Verlusten ist dann konstant in der Mutter-Kind-Beziehung so vorhanden. Und das führt dann gerne zu überängstlichen Verhaltensweisen gegenüber dem Baby oder auch selber innerlich so aufgewühlt immer wieder zu sein und mit der Trauer und dem Schmerz überwältigt zu werden, dass es nicht so eine entspannte emotionale Bindungsbeziehung mit dem Baby werden kann. Da braucht es dringend Hilfestellung, Unterstützung, Begleitung für diese Mütter und ganz wichtig auch für diese Väter. Väter trauern anders, erleben aber auch die Verluste und haben auch ihre Ängste genauso. Das braucht genauso individuelle Betreuung und Begleitung. Das wäre eine wichtige Botschaft.
Also die Frage, ob es bei der IVF Unterschiede in der Bindungsentwicklung gibt, die wird wirklich häufig gestellt. Aber fachlich und praktisch aus meiner Erfahrung gibt es keinen Hinweis darauf, dass die IVF-Kinder grundsätzlich eine schlechtere oder eine schwächere Bindung entwickeln. Für mich entsteht Bindung nicht durch die Art der Empfängnis, sondern durch die Beziehungserfahrung vor und nach der Geburt. Und was halt einfach bei der IVF dazukommt, ist, dass diese Schwangerschaften, die haben natürlich eine besondere emotionale Rahmenbedingung. Die nehmen es mit und die kann die Bindungsentwicklung ein wenig anders einfärben. Weil oft sind es Paare, die erlebt man jahrelang einen unerfüllten Kinderwunsch. Und natürlich ist die Zeit geprägt von Hoffnung, Enttäuschung, Kontrollverlust, Fremdbestimmung. Und ja, und das kann natürlich dazu führen, dass sie dann werdende Eltern emotional zunächst schützen, weil sie sich nicht gleich in die Bindung gehen wollen, weil sie oft auch Verluste erleben. Und ich muss aber dazu sagen, diese Kinder, die sind oft stark gewollt, extrem stark gewollt. Und diese bewusste Auseinandersetzung, die kann die spätere Bindungsqualität eigentlich, die kann's auch stärken. Was ich auch so erlebe in der Praxis, ist, dass die Frauen oft einen ziemlichen Leistungsdruck haben. Weil erstens müssen sie alles richtig machen, um überhaupt schwanger zu werden. Und dann müssen sie alles richtig machen, weil sie haben sich ja das Kind so gewünscht. Und das macht oft einen Druck und Stress. Das ist, was ich meine, dieser Weg kann einfärben, aber ist nicht die grundsätzliche Bindungsfähigkeit. Also, wenn ich es in einem Satz oder ganz kurz zusammenfassen müsste, dann ist meine persönliche Meinung, dass eine In-vitro verändert nicht die Fähigkeit zur Bindung, sondern der Weg dorthin ist ein bisschen anderer. Und die emotionale Vorgeschichte, die ist oft einfach komplexer, aber nicht defizitär wegen dem. Und wenn Eltern die eigene Geschichte würdigen und an Druck herausnehmen und dann Beziehung über eine Kontrolle stellen, dann entwickeln sie stabile und sichere Bindungen. Da ist alles möglich. Und entscheidend für mich und für die Bindung ist nicht, wie ein Kind entstanden ist, sondern wie es emotional empfangen und begleitet wird.
Mhm, genau. Bindung und Bonding haben also immer wieder und jeden Tag aufs Neue mit emotionaler und körperlicher Nähe zu tun. Wie ist es denn mit der sogenannten elterlichen Feinfühligkeit, Herr Briesch? Was ist damit gemeint?
Im Amerikanischen haben wir zwei Begriffe für Bindung. Einmal das Wort Bonding, das heißt, die Eltern, sprich die Mutter, der Vater oder andere Personen, binden sich an das Baby. Das nennen wir Bonding. Wenn es darum geht, dass sich das Baby an die Mutter oder den Vater bindet, dann nennen wir das im Amerikanischen Attachment. Im Deutschen müssen wir immer sagen, es geht mir um die Bindung der Mutter an das Baby oder es geht mir um die Bindung des Babys an die Mutter oder an den Vater oder an andere. Das heißt, wir sprechen dann von Eltern-Kind-Bindung, wenn das hergestellt ist. Und das Bonding-Bindungssystem würde bedeuten, dass Eltern bereit sind, sich auf das Baby einzustellen, seine Signale zu lesen, feinfühlig darauf zu reagieren, die richtig zu interpretieren, genau zu gucken, wie viel braucht das Baby denn jetzt an Körperkontakt, an Wärme, an Ernährung, was ist das Signal gerade, was das Baby mir mit seinem Weinen mitteilen will. Das würde zum Beispiel sehr gezielt, und das wissen wir aus allen Studien, die Bindung dann des Babys an die Mutter oder an den Vater oder wer das gut macht, fördern. Das Spannende ist, dass die Babys nicht danach gucken, mit wem bin ich denn genetisch, biologisch verwandt und an den binde ich mich, sondern die kommen auf die Welt und gucken ihrerseits, wer geht denn wie mit mir um? Und wenn sie eine Person finden, die das besser macht als eine andere, feinfühliger, besser im Kontakt, die Signale besser interpretiert und so weiter, dann binden sie sich eher und bevorzugt an diese Person, auch wenn das niemand ist, mit denen sie verwandt sind. Also wenn die Kinder, ich sag jetzt mal, mit 6 Monaten in eine Krippe kommen und da treffen sie auf eine bindungssichere Erzieherin, die ihrerseits feinfühlig mit dem Baby umgeht, die Signale beim Witteln, Füttern, Spielen und so weiter gut wahrnimmt und feinfühlig darauf reagiert, dann kann es sein, dass das Baby sich auch an die Erzieherin bindet, was ja sehr schön wäre. Und wenn die das aber viel besser macht als die Mutter oder der Vater, dann kann es sein, dass die Erzieherin zur Hauptbindungsperson wird. Und dass das Baby dann nach der Erzieherin weint, wenn es Bauchschmerzen hat, wenn es Zahnschmerzen hat und so weiter. Sodass es durchaus Sinn macht, Eltern zu schulen, diese Signale eines Babys zu interpretieren, zu verstehen, zu lesen, sich darauf einzustellen, überhaupt zu wissen, warum weinen Babys und dergleichen. Denn es ist nicht mehr so, dass das Allgemeinwissen wäre.
So ist es also wichtig, sich A, gut vorzubereiten und sich B, auch zu informieren. Wir verlinken übrigens auf unserer Website Buchtipps zu diesem Thema, Kursprogramme und dergleichen. Und apropos verlinken, das führt mich zum Thema soziale Medien und Smartphones. Welche Gefahren finden sich denn da in Bezug aufs Thema Bindung?
Smartphones sind gar nicht mehr wegzudenken. Wir wollen sie auch nicht mehr wegdenken. Sie sind so nützlich für Vielfältiges ein Leben ohne Smartphone im Moment und überhaupt gar nicht mehr denkbar. Das wird sich weiterentwickeln. Und wir wissen aber, dass es sehr schwierig ist, wenn Eltern anfangen, Babys, die weinen und die ein Bedürfnis signalisieren, das eigentlich jetzt feinfühlig erkannt, beantwortet, in entsprechender Dosis gestillt werden müsste, sag ich mal. Dass Eltern das nicht dann mit dem Smartphone tun. Das ist die eine Variante, was wir heute ganz oft sehen, dass Eltern dann anfangen, einem Baby ein Smartphone in die Hand zu drücken, auf dem irgendein Filmchen läuft und das ist natürlich interessiert. Das Baby guckt, Babys sind von Haus aus enorm neugierig und dann wird sozusagen das Bedürfnis erstens nicht erkannt, zweitens nicht beantwortet, aber es gibt eine Ablenkung. Und das wirkt für einen Moment und dann werden die Babys ganz schnell statt Mama, ich brauche jetzt Körperkontakt, Mama, ich brauche jetzt dich, weil ich Hunger habe, Mama, ich habe jetzt Schmerzen, werden sie sagen, ich brauche ein Smartphone. Und dann bekommen sie ein Smartphone. Und ganz schnell wird das Baby sagen, für allen möglichen Stress brauche ich ein Smartphone. Und dann haben wir schon Babys, die sind 8, 9, 10 Monate alt, die lassen sich nicht mehr wickeln, wenn sie nicht ein Smartphone in der Hand haben. Die lassen sich nicht mehr füttern, wenn sie nicht ein Smartphone haben, wo sie was gucken können oder schon tippen können oder spielen können. Sodass wir dann das Smartphone als Ersatzbindungsperson plötzlich für das Baby haben, zur Stressregulation, was normalerweise eigentlich Mutter oder Vater machen würden. Die regulieren normalerweise den Stress im Sinne von Co-Regulation. Und normalerweise würde das Baby dann verinnerlichen, wann immer ich dann Stress habe mit 3, mit 6, mit 8, mit 18, kann ich mich innerlich erinnern, wie das war, als Mama oder Papa mich co-reguliert haben. Das habe ich dann an Bord und kann mich dann sehr gut selber beruhigen. Wenn ich das aber nie erlebt, erfahre oder verinnerlicht habe, sondern nur immer nur weiß, ich brauche dann ein mediales Gerät, ob das das Smartphone ist oder das Tablet, ist egal, dann bin ich sozusagen daran süchtig gebunden. Und das wäre natürlich extrem gefährlich und das wollen wir auf gar keinen Fall, weil dann haben wir plötzlich solche Geräte als Bindungsperson. Ich bin mir sicher, das wollen die Eltern auch nicht. Das andere ist, dass Eltern selber so mit dem Smartphone beschäftigt sind, dass sie da dauernd schauen, gucken müssen und da auch selber eine gewisse, ich sag mal, Sucht bei sich merken, dass sie kaum das Handy aus der Hand legen können, kaum mal ein paar Stunden ohne das Smartphone zubringen können. Und dass dann, wenn das Baby weint und signalisiert, sie selber aber dem Smartphone den Vorrang geben. Und dem, was sie da in Social Media gerade lesen, sehen oder machen. Und das Baby dann das Gefühl hat, ich bin gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen, zunehmend frustriert ist und anfängt dann aus dem Kontakt zu gehen, abzuschalten. Und das fördert natürlich auch nicht die sichere Bindung. Die zwei großen Risiken sind, dass entweder Babys sozusagen statt gute Koregulation durch ihre Bindungspersonen zu erfahren, Ablenkung, Stimulation durch das Smartphone und irgendwelche Filme oder sonst was bekommen und sich dann daran binden oder dass die Babys sich zurückziehen, aus dem Kontakt gehen und dann auch sich nicht an die Eltern so binden, weil die Eltern auf ihr Smartphone so fixiert sind, dass sie die Signale des Babys gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist was, was wir zunehmend mehr, wenn sie morgens spazieren gehen, wenn sie auf dem Spielplatz sind, wenn sie in der U-Bahn fahren, da weinen Babys, da strecken Babys die Arme aus, die sitzen im Buggy und die Mutter sitzt da und starrt auf ihr Smartphone oder tippt an ihrem Smartphone und es gibt keine Reaktion. Das ist nicht sehr bindungsfördernd, ganz im Gegenteil, weil wir mit der Zeit dann sehen, dass Babys gar nicht mehr signalisieren, ich brauche Kontakt jetzt gerade von dir und zwar menschlichen Kontakt, so wie wir Erwachsene das auch täten.
In der Beratung taucht bei uns auch ganz oft die Frage auf, ob ich denn etwas nachholen und nachnähern kann, wenn ich in der Schwangerschaft noch gar nicht wusste, wie das mit der Bindung zum Beispiel ist. Oder wenn mein Leben in der Zeit einfach andere Forderungen an mich gestellt hat. Maria, was antwortest du, wenn du diese Frage gestellt bekommst?
Da möchte ich gleich dazu sagen, wenn das in der Praxis als Frage zu mir kommt, dann sage ich, du hast wahrscheinlich ganz viel einfach gemacht und gelebt und gefühlt, ohne es bewusst wahrzunehmen. Also fehlt wirklich so viel. Das ist gleich einmal so eine Ebene, die ich in den Raum stelle. Und nachnähern geht immer, weil aufgrund der Neuroplastizität von unserem Gehirn haben wir die Fähigkeit, nachgenäht werden zu können. Es braucht eine Bezugsperson, die das macht. Das ist ja dann die Mama, die das übernimmt oder Papa oder Eltern. Und dann kann auf einer bestimmten Ebene viel nachgenäht werden.
Mhm. Schön. Bindung ist also eine Entwicklung. Bindung ist individuell und wir können sie fördern. Wir alle möchten in Verbindung sein und wir möchten spüren, dass da jemand ist, dem ich was bedeute. Auch die Babys im Mutterleib. Sie möchten gesehen, gehört und geliebt werden. Helfen wir doch mit, dass unsere Welt immer mehr zu dem Ort wird, an dem das für alle möglich wird. Vielen herzlichen Dank an Herrn Briesch und Frau Reiter-Horngacher für das Gespräch. Das war Kleines Wunder, große Fragen, der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.